Herzlich willkommen zur Audiofassung unseres Gottesdienstes von heute Morgen. Wir beginnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Vor langer Zeit sah ein Mann im Wald einen Fuchs, der alle vier Beine verloren hatte, und er wunderte sich, dass das Tier keine Beute mehr jagen konnte, noch lebte. Doch dann erblickte er einen Tiger, der wild gerissen hatte. Nachdem er sich satt gefressen hatte, überließ er den Rest seiner Beute dem beinlosen Fuchs. Andern Tags ernährte Gott den Fuchs abermals mit Hilfe des Tigers. Der Mann war erstaunt über die Güte Gottes dem beinlosen Fuchs gegenüber. Bei sich sagte er: Auch ich werde mich an einer gemütlichen Ecke ausruhen und den Herrn für mich sorgen lassen. Wenn ich Vertrauen habe, wird er mir schon das Nötige geben. Viele Tage vergingen, aber es geschah nichts und der Mann saß immer noch in seiner Ecke. Er war dem Hungertod nahe. Da vernahm er eine Stimme: Du bist auf dem falschen Weg. Folge dem Beispiel des Tigers und nimm dir nicht den behinderten Fuchs zum Vorbild. Später traf der Mann auf der Straße ein kleines, frierendes Mädchen. Sie zitterte in ihrem dünnen Kleid und hatte schon lange nichts mehr zu essen bekommen. Da wurde er zornig und beklagte sich bei Gott: Wie kannst du das zulassen? Den Fuchs erhältst du am Leben, aber dieses kleine Mädchen lässt du hungern und frieren. Warum tust du nichts dagegen? Eine Weile sagte Gott nichts. Doch in der Nacht antwortete Gott dem Mann: Ich habe etwas dagegen unternommen. Ich habe dich geschaffen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis. Ich danke allen, die dazu beitragen, dass dieser Gottesdienst zu einem Fest wird. Die Kernaussage dieses Sonntags richtet den Blick auf unseren Nächsten. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe und seine Schwester. Da passt die Geschichte vom Anfang ganz gut, denke ich. Und der Wochenspruch, der uns durch diese Woche begleiten will, der steht in Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Das ist schon eine enorme Zusage, die uns Jesus da vorlegt. Ich wünsche uns, dass wir die nächste Woche die Augen öffnen für das, was Gott uns vor die Füße legt. Und dass wir ihn dann mutig bekennen und zupacken. Als Lesung hören wir heute Verse aus dem ersten Johannesbrief. Gott hat uns Anteil gegeben an seinem Geist. Daran merken wir, dass wir in seiner Gegenwart leben und er in uns gegenwärtig bleibt. Außerdem haben wir es selbst gesehen und bezeugen es: Der Vater hat den Sohn als Retter in die Welt gesandt. Wenn jemand bekennt, Jesus ist Gottes Sohn, ist Gott in ihm gegenwärtig und er lebt in Gottes Gegenwart. Und wir haben die Liebe, die Gott uns schenkt, kennengelernt und im Glauben angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart und Gott ist in ihm gegenwärtig. Darin ist Gottes Liebe bei uns ans Ziel gelangt. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Christus untrennbar eins ist mit dem Vater, so sind es auch wir, schon hier in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, ist die Liebe noch nicht an ihr Ziel gelangt. Wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Schließlich sieht er seine Geschwister vor sich. Wenn er sie dennoch nicht liebt, kann er Gott erst recht nicht lieben, denn Gott kann er ja nicht sehen. Das ist doch das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Wir wollen ihn anbeten. Wer möchte, darf aufstehen.
Liebe Schwestern und Brüder, vor einiger Zeit hat der amerikanische Präsident Donald Trump etwas Merkwürdiges getan. Eine Woche zuvor war der Schwarze George Floyd von einem weißen Polizisten bei seiner Verhaftung umgebracht worden und dagegen hat es heftige Proteste gegeben, unter anderem auch vor dem Weißen Haus in Washington. An diesem Tag schickte der amerikanische Präsident nun berittene Militärpolizei gegen die Demonstranten und ließ sie mit Gummigeschossen und Tränengas vertreiben. Er tat dies, weil er zu Fuß zu einer Kirche gehen wollte, die schräg gegenüber dem Weißen Haus liegt, um sich dort fotografieren zu lassen, demonstrativ mit der Bibel in der Hand. Damit wollte er wohl zeigen, er ist ein Mann, der Ordnung schafft, notfalls mit Gewalt. Er steht für die Werte der Bibel. Es ist nicht meine Aufgabe, als Pastor von der Kanzel die amerikanische Politik zu kommentieren. Aber die Bibel als Symbol für Recht und Ordnung, die mit Knüppeln und Polizeihunden herbeigeführt werden muss, das ist ein Verständnis des christlichen Glaubens, das es so ähnlich auch bei uns gibt. Wenn man den Glauben an Jesus vor allen Dingen auf Verbote reduziert, was man als Christ alles nicht darf, das finde ich völlig falsch. Erstens, Gott ist Liebe. Das haben wir eben in der Lesung gehört. Gott ist Liebe. Und meiner Meinung nach ist das eine der zentralsten und wesentlichsten Aussagen des christlichen Glaubens. Wenn es so etwas wie eine Mitte oder einen Kern des Neuen Testaments gibt, dann würde ich das hier verorten. Von hier aus bekommt alles seinen Sinn und sein rechtes Gewicht. Hieran muss sich alles messen lassen. Hier darf es keine Relativierung geben. Gott ist Liebe. Das ist so etwas wie eine Wesensbestimmung Gottes nach dem Neuen Testament. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, wie Augustin die heilige Dreifaltigkeit beschrieben hat. Der Vater, Gott Vater, liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater und der Heilige Geist ist das Band der Liebe, das beide miteinander verbindet. Das bedeutet, dadurch, dass Gott der Dreieine ist, kann er schon in sich selber Liebe leben. Gott ist Liebe. Und diese Liebe Gottes ist so groß, dass sie überfließt und uns Menschen schafft, als sein Ebenbild, als Gottes Gegenüber, das er maßlos lieb hat. Weil Gott Liebe ist, wird es nie langweilig bei ihm werden. Im Gegenteil, je mehr ich ihn kennenlerne, desto faszinierter und reicher werde ich. Das macht ja gerade Gottes Stärke aus, dass er in seinem Wesen Liebe ist. Der oder das Böse geben zwar oft in dieser Welt scheinbar den Ton an, aber letztlich können sie nur zerstören und töten. Der liebe Gott hingegen, oder vielleicht besser der Gott der Liebe, macht uns lebendig und liebesfähig. Darauf kommt es an. Und doch ist das in gewisser Weise ein Geheimnis. Gott ist Liebe. In unserer Welt geht es oft sehr anders zu. Und ohne die Bibel, ohne dass Gott zu uns spricht, kämen wir wohl nicht leicht auf die Idee, dass es einen Gott gibt, der uns liebt. Und doch ist das eine Tatsache, auf die wir uns verlassen können, auf die ich meinen Glauben gründen kann. Egal, ob ich es im Moment fühle oder nicht. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich diese Liebe Gottes ziemlich deutlich gespürt. Er hat mich aus negativen Stimmungen gerissen, mir gute Zeiten geschenkt, im Berufsleben wie auch im persönlichen Bereich. Da war es leicht, auf Gottes Liebe zu vertrauen. Und es gab Zeiten, da hatte ich das Gefühl, ich bete und es passiert nichts. Da war ich von schwierigen Menschen umgeben, vielleicht war ich auch selber einer, oder auf der Arbeit lief es gar nicht rund. War da Gottes Liebe etwa nicht mehr da? Nein, auf ihn kann ich mich verlassen, auch wenn es manchmal schwer ist, daran festzuhalten. Denn Gott ist Liebe. Diese Liebe hat Konsequenzen. Zweitens, darin ist die Liebe unter uns zur Vollendung gekommen, dass wir dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegengehen sollen. Furcht ist nicht in der Liebe. Nein, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Der Glaube an Gott entsteht in der Begegnung mit seiner Liebe. Mit Angst kann man keinen Glauben schaffen. Auch wenn Ehrfurcht vor Gott selbstverständlich mit dazugehört. Doch Ehrfurcht ist etwas ganz anderes als Angst. So heißt es im Psalm 130, bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Ehrfurcht entsteht also aus der Vergebung, aus der Gnade Gottes. Furcht ist nicht in der Liebe, schreibt Johannes. Und das finde ich bemerkenswert. Denn es heißt eben nicht, du musst oder du sollst keine Angst haben. Wie oft habe ich mir das schon gesagt? Fürchte dich nicht, vertraue auf Gott, er wird es schon gut machen. Und dann habe ich mich fröhlich weiter gefürchtet. Es ist halt nicht so einfach, wenn ich selber meine Angst vertreiben will. Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt, sie ist einfach nicht mehr da, weil ich mich zu Hause fühle, wenn ich geliebt bin. Und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich sicher und habe keine Angst. So kann ich im Vertrauen auf Gott lernen, mich auch in meinem Leben sicher und geborgen zu fühlen. Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt. Das hat der katholische Jesuitenpater Alfred Delp gesagt. Ähnlich wie Bonhoeffer engagierte er sich im Widerstand gegen die Nazis und wurde deshalb ermordet. Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt. Das ist ein gutes Motto, um die Angst zu verlieren, finde ich. Furcht ist nicht in der Liebe. Das bedeutet, ich knie nicht mehr angespannt hinter dem Bett, das Gewehr im Anschlag und fixiere die Tür, durch die das Monster kommen wird, sondern ich kann mich entspannt in meinem Bett ausstrecken und ein kühles Getränk zu mir nehmen. Und drittens, Gottes Liebe gilt nicht nur mir allein, sondern sie hat praktische Konsequenzen für unser Miteinander in der Gemeinde. Ein sehr beeindruckender Text dazu steht in Apostelgeschichte 4. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum, sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Die ganze Gnade Gottes ruhte auf der Gemeinde. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Gebäude besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Dieser Text über die sogenannte Gütergemeinschaft der Urgemeinde in Jerusalem hat in der Geschichte der Kirche ein sehr geteiltes Echo gefunden. Das geht doch gar nicht, sagen die einen. Das hat schon im Kommunismus nicht geklappt. Wenn allen alles gemeinsam gehört, hat keiner mehr Lust zu arbeiten. Und manche Bibelausleger meinen gar, dass Paulus später seine Kollekte für die Bedürftigen in Jerusalem sammeln musste, weil die durch solche sozialen Experimente verarmt seien. Dem mag ich mich nicht anschließen. Einmal, in dem Text geht es ja gar nicht um eine formale Gütergemeinschaft, schon gar nicht um gemeinsames Eigentum an Produktionsmitteln, sondern der persönliche Besitz wird bei Bedarf verkauft, um der konkreten Not abzuhelfen. Keiner von ihnen musste Not leiden, sondern jeder bekam so viel, wie er brauchte. Das ist aber schon sehr faszinierend, finde ich. Jeder hat, was er braucht. Lukas möchte uns wohl auf den Geschmack bringen. So kann Gemeinde sein, wenn der Heilige Geist wirkt. Dabei gilt es festzuhalten, die ersten Christinnen und Christen teilten nicht nur ein wenig von ihrem Überfluss, sondern es ging ans Eingemachte. Sie verkauften ihren Besitz, Land und Häuser, um anderen zu helfen. Das lässt sich sicher nicht in eine Kirchenordnung pressen. Noch viel weniger kann man das einer ganzen Gesellschaft aufzwingen. Aber es gab und gibt immer wieder Menschen, die so handeln wie Barnabas. Das Ideal der Urgemeinde hat Nachfolger gefunden, von den Mönchsorden der Benediktiner und Franziskaner bis hin zur Kommunität von Thésée. Und an uns alle stellt der Text die Frage, mit wem bin ich bereit, meinen Besitz zu teilen? Kann man sich bei mir etwa auch Dinge von Wert ausleihen? Das Auto, die Bohrmaschine oder den Thermomix? Gott ist Liebe.
Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Wenn wir uns davon bestimmen lassen, in unserer persönlichen Frömmigkeit wie im praktischen Umgang miteinander, dann wird die Gemeinde anziehend. Da bin ich sicher. Dann hat unsere Kirche Zukunft. Amen.
Wir beten gemeinsam. Vater, wir danken dir, dass wir hier heute Gottesdienst feiern konnten. Danke, dass du uns immer wieder Menschen über den Weg schickst, die uns auf die Vielfalt aufmerksam machen, die in deinem Reich herrscht. Bewahre uns davor, allein uns und unsere Form zu sehen. Weite unseren Blick. Danke, dass du selbst Menschen in deine Gemeinde rufst. Bewahre uns davor, Bedingungen und Hürden zu errichten, die du nicht kennst und willst. Schenke uns offene Türen und offene Herzen. Danke, dass du Zeiten der Arbeit und Zeiten der Ruhe schenkst. Bewahre uns davor, das eine mit dem anderen zu verwechseln. Gib uns Gelassenheit, die Ruhe und den Urlaub zu genießen und rüste uns aus mit allem, was wir für unseren Alltag und die Arbeit brauchen. Danke, dass wir dir die Menschen in unserer Nähe bringen dürfen, nicht nur in Leid und Kummer, sondern auch in Freude und Glück. Bist du der, der uns hält und trägt. Danke, dass du der Herr dieser Welt bist und bleibst. Bewahre uns davor, deine Macht in Frage zu stellen, aber schenke uns Mut und Kreativität, deine Schöpfung zu erhalten und die Menschen so zu sehen, wie du sie gewollt hast. Danke, dass wir nicht alleine vor Schwierigkeiten und Herausforderungen stehen. Bewahre uns davor, alles selber machen zu wollen. Hilf uns, Hilfe von anderen anzunehmen und schenke uns die Geduld, auf deine Hilfe zu warten. Danke, dass wir jetzt dir alles hinlegen dürfen, was uns beschäftigt und beschwert. Bewahre uns davor, unsere Lasten nun gleich wieder aufzunehmen und uns selbst auf die Schultern zu laden. Nimm du in deine Hände, was uns drückt, und mach damit, was gut ist. Gemeinsam bringen wir nun alles vor dich mit dem Gebet, das du selbst uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und zum Abschluss des Gottesdienstes wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herzlichen Dank an alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Uwe Stresser für die Liturgie und Ruth Stresser für die Fürbitte. Und Achim Müller und Uwe und Ruth Stresser für die musikalische Gestaltung. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und auf Wiedersehen. Thank you.
Thank you.